einigen Jahren habe ich bei uns zu Hause ein Tomaten-Gurkenhäuschen gebaut. Ja, hier einmal ein Blinden. So. Diejenigen, die bei uns waren, haben das schöne Teil schon gesehen. Dieses Jahr habe ich nochmal eine Dachrinne dran gemacht, damit das Regenwasser auch nochmal in die Regentonne gesammelt wird. Ihr könnt es da sehen. Und es ist sehr praktisch, auch für Anna, wenn sie da die Gurken und Tomaten gegossen hat, immer schön in der Nähe. Regenwasser ist sowieso gut. Dass es auch sehr praktisch ist, haben unsere Enkelkinder auch entdeckt. Und nicht nur für die Tomaten ist das Wasser gut, sondern auch so eine Wasserschlacht bei diesem schönen Wetter oder Schlammschlacht zu machen. Irgendwann habe ich gemerkt, dass das schöne, saubere Wasser, das in der Tonne da von diesem Dach runterkommt und gesammelt wird, nicht mehr so sauber ist, sondern dass da auch durch die Schlammschlacht auch mal Wasser reinkommt oder Dreck reinkommt. Wenn man so drauf guckt, in die Tonne reinguckt, ist das Wasser wirklich sauber. Man geht da rein, oh, kann man sogar hinterwaschen. Sobald das Wasser, hier habe ich es nochmal mitgebracht, ist schön sauber, das ist das Wasser aus der Tonne. Sobald man es ein bisschen schüttelt, ist das nicht mehr so schön. Das dauert. Wir werden es gleich beobachten, das dauert länger, bis das Wasser wieder klar ist. Und dafür ist es erforderlich, dass das Wasser einfach ruhig wird, nicht bewegt wird. Dann trennt sich wieder der Dreck von dem Wasser. Das war es auch schon, kannst du mal rauskommen. Thema der Predigt heute, Gott begegnen in der Stille, in der Ruhe liegt die Kraft, wenn wir auch. Gott begegnen in der Stille. Die Ferien sind angefangen, wir merken es, an dieser Stelle auch allen, die im Urlaub sind, Gottes Segen auch euch dort und eine schöne Zeit euch. Es ist eine Zeit der Ruhe, des Ausspannens, hoffentlich, sei denn, dass man gerade eine Autopanne hat, so, dann ist es nicht so schön, kennen wir auch alle, aber eigentlich eine Zeit der Ruhe, der Stille. Die anderen freuen sich noch auf den Urlaub, die anderen sagen, dieses Jahr ist nichts, da ist was anderes dran, irgendwie ein Bau im Garten soll weitergekommen werden, da freuen sich auch auf die Zeit, da richtig reinzuhauen. Urlaub in unserem Sinne war in biblischer Zeit nur eine kleine Oberschicht gegönnt. Von Pilatus ist bekannt, dass er sich in den heißen Sommermonaten lieber in Caesarea am Mittelmeer als in Jerusalem aufgehalten hat. Von seinen Vorgesetzten Kaiser Tiberius ist bekannt, dass es ihm in der Sommerzeit in Rom zu heiß war und er deshalb zur Insel Elba reiste. Wir reisen heute eher in die warmen Länder, wobei es in Deutschland auch zurzeit ganz schön warm ist und die Knochen aufgewärmt werden können. Ich dachte so zurück an unsere Urlaube, als die Kinder noch klein waren, in Spanien, Alicante, 2500 Kilometer. Da war da sowas von egal, was hier in Deutschland für Kälte war, da war es immer warm. Eine schöne Zeit, um aufzutanken. Von den Urlauben der Priester und Propheten der Bibel insgesamt erfahren wir sehr wenig. Eine Zeit der Ruhe und eine Zeit der Stille erfährt der Prophet Elia an dem Berg Horeb. Diese Begebenheit möchte ich heute mit euch etwas näher anschauen, um aus seiner Situation für uns heute zu lernen. Frage, woran denken wir, wenn wir an Elia, wenn wir jetzt hören, oh, es geht um Elia, was fällt uns sofort ein? Lass uns mal ein bisschen zusammentragen. Elia, der Prophet Gottes, womit verbinden wir Elia? Kann ich so sehr lange nachdenken. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der stellte sich vor und hat gesagt, ich heiße Abraham. Ich sofort gesagt, wie heißt deine Frau? Sarah. Ich sofort, wie heißt deine Kinder? Andrea und Andrea, sagte er. Naja, da war das nicht mehr so mit dem Biblischen, ja? Aber woran denkt ihr, wenn ihr jetzt an Elia denkt? Ganz spontan.
Berg Karmel.
Berg Karmel?
Furcht.
Was?
Furcht.
Furcht, okay.
Wir sind
Bahn in den Himmel gefahren. Essen, was war mit Essen? Ein Rabe war da, hat ihm Essen gebracht.
Er betete und dann regnete es wieder.
Er betete und dann regnete es wieder. ich muss an die Lehre, wenn ich an Lehre denke, dann denke ich an diese Situation, wo dann Feuer vom Himmel kam, ne? Und der Lehrer sagt, ja, ihr müsst lauter rufen, ihr müsst lauter rufen, vielleicht hört euer Gott euch nicht. Ne, die beiden Priester. Elia, der Prophet Gottes, ist auf der Flucht, er hatte Angst, Furcht. Er befindet sich auf dem Rückzug aus dem erfolgreichen Dienst in die Einsamkeit. Ich glaube, dass wir bei Elia weniger vom Urlaub sprechen können, sondern vielleicht mehr von Zwangsurlaub sprechen können. Er erfährt eine Zeit der Ruhe. Was hat Elia nicht bloß alles erlebt, mit Gott erlebt? Er war einer der größten Propheten des Alten Testaments. Er hatte Wunder und Zeichen gesehen und erlebt. Elia zeichnet sich durch einen unvergleichlichen Glaubensmut aus in einer Zeit, wo der Glaube an den lebendigen Gott nur noch eine Randerscheinung war. Vielleicht ist das auch etwas Typisches für die Zeit heute. Der damalige König Ahab fürchtete weder Gott noch die Welt, würden wir heute sagen. Seine Herrschaft beschreibt die Bibel so: Er tat mehr, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Was für ein Profil einer Regierung, eines Königs. In dieser Zeit hält Elia dagegen. Elia gleicht einem Bußprediger, der unterwegs ist, der das Land, das Volk und König aufruft, auf Gottes Wege zurück zu besinnen, zurückzukehren. Selbst als die Königin Isabel, die die jüdischen Priester einsperren und umbringen lässt, kämpft Elia weiter und fordert auf dem Berg Karmel die Baalspriester auf, zu einem Duell auf. Das liest sich wie ein Krimi, finde ich. Und wenn man das liest, dann möchte man noch weiterlesen. Was passiert dann? Was passiert dann? Und ganz kurz erzählt, wir werden ein paar Verse lesen, wird er einen Altar gebaut und diese 450 Priester, die sollten jetzt dann ihren Gott anbeten, ob dieser Altar vom Himmel her Feuer bekommt. Und Elia würde auch beten und schauen, ob Gott Feuer vom Himmel schickt. Und Elia, man geht auch nur mal sicher, weil er ist schon ein Risiko, oder? Er lässt nochmal einen Graben unter Wasser reinlassen, damit bloß nicht jemand irgendwie ein Streichholz nochmal da hinwirft und das auf einmal doch Feuer da ist, auf Nummer sicher, da wo Elia betet. Und was passiert? Genau das passiert, dass Gott vom Himmel Feuer sendet. Wir lesen die Geschichte in 2. Könige 18, ab Vers 1. Ich werde auszugsweise lesen, lade ein, die Bibel mit aufzuschlagen und mitzulesen. 2. Könige 18, ab Vers 1. Ab dritten Jahr der Hungersnot kam das Wort des Herrn zu Elia. Geh jetzt hin und zeig dich Ahab. Ich werde Israel wieder Regen geben. Das Könighaus hat die Gebote Gottes verlassen und dadurch das ganze Volk in Unglück getrieben. Hier sehen wir wieder, wie wichtig die Regierung ist. Das Königshaus hat die Gebote verlassen und das Volk ins Unglück getrieben. Dann Vers 21. Richtet sich Elia an das ganze Volk und sagt: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Also auf beiden Seiten hinken. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe ja schon mal eine neue Hüfte bekommen, die war kaputt. Dann jeder, der mich gar nicht kannte, gesehen hat, wie ich gegangen bin. Du Hanni, hast du was? Geht es dir irgendwas mit der Hüfte, mit Knien? Man sieht das. Hier sagt er, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Also weder Fisch noch Fleisch. Was denn jetzt? Entscheidet euch. Man kann ja auch nicht ein bisschen schwanger sein. Entweder schwanger oder nicht schwanger. Also in dieser Situation sagt Elia, jetzt macht doch mal ganze Sache. Mit Gott oder dann hat ohne Gott. Aber macht was. Und wir lesen, dass Elia vor dem ganzen Volk siegt, indem Gott sich vor den über 450 Baalspriester in wunderbarer Weise offenbart, in dem Feuer vom Himmel kam und alles verzehrte. Spätestens hier sollte doch das Volk und das Königshaus verstehen, wer der wahre Gott ist. Ein Triumph für Elia, ein Desaster für die Königin Isabel. Nun sollte man meinen, dass Ahab zur Vernunft kommen würde. Wie es weitergeht, lesen wir 1. Könige 19, 1 bis 15. Ich habe gerade gesagt, 2. Könige, also 1. Könige 19, 1 bis 15. Lesen wir dann, was passiert. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Elia alleine. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen in dieser Zeit bist du auch ein toter Mann. Das schwöre ich. Hier ist klare Ansage. Was tut unser Held? Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Gisternstrauch oder Wacholder fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Wacholderstrauch aus und schlief ein. Unser Held ist fix und fertig. Vielleicht kennst du auch solche Momente, vielleicht nicht in dieser Tragweite, aber Momente, wo menschlich gesehen es gar nicht weitergeht, gefühlt es überhaupt nicht weitergeht, wo auf einmal irgendwie alles zusammenbricht, nicht vorhergesehene Dinge kommen. Da ist eine Ausbildung, die Noten passen nicht, man muss abbrechen. Im Job, da ist auf einmal eine schwere Diagnose. Das kam wie aus dem heiteren Himmel. Und gefühlt möchte man vielleicht auch gar nicht mehr leben. Ist das normal, wenn die Christen so denken? Bei dem Gottesmann hier ist das jedenfalls so. Ich denke da an unsere Geschwister aus der Ukraine. Auf einmal Krieg. Man verlässt die Heimat weit weg. Wie wird es sein? Kommen wir jemals noch zurück? Da ist ein Dienst in der Gemeinde, den wir tun, jahrelang, und auf einmal fehlt die Kraft. Man möchte einfach nicht mehr. Ich glaube, dass wir alle schon mal solche ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich kenne das jeden Fall. Als wir umgebaut haben, sind wir ein paar Jahre hier, unsere Garage aufgestockt haben, das war eine schwere Zeit für mich. Und irgendwie kamen Dinge zusammen, die ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Ich hatte damals einen Gabelstapler ausgeliehen und wollte vom Dach was holen. Da fiel ich mit der Gabel rein und hau mir den Klinker dann noch kaputt. Und da geht so ein Passant, der beobachtet das, so ein älterer Herr, und sagt: Ja, Friesen, so wie das aber nicht fertig, ne? Und ich steige vom Gabelstapler und nenne zum allerersten Mal so richtig laut diese SCH-Wort. Und meine Tochter Bettina: Papa, was ist so schwer? Also, es passte einfach vieles nicht. Da kam so vieles zusammen. Elia ist weit weg von jeglichen Zivilisationen. Elia, und das ist auch interessant, er lässt selbst den Diener da und sagt: Ich will jetzt allein sein. Ich meide jede Gemeinschaft. Ich will hier weg. Und interessant ist nur, nur einer bleibt. Und das ist auch derjenige, der auch heute immer bei uns ist. Egal, in welcher Situation du gerade bist. Gott bleibt immer bei uns. Er hält uns fest in seiner Hand. Wir lesen dann Vers 5b. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und lies. Und iss, ja. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal auf: Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht mehr, der vor dir liegt. Elia schien ihn für aufzugeben, aber Gott nicht. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um dahin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, ich armes Ich. Und nun trachten sie auch noch nach meinem Leben. Vers 11, da antwortete ihm der Herr, ganz interessant, Gott gibt irgendwie nicht auf sein Umfeld ein. Das ist mir aufgefallen. Er sagt nicht: Du, lass uns mal darüber reden, was ist dir wirklich passiert? Er geht nicht auf das Umfeld ein, in dem Elia gerade sich befindet. Sondern Gott sagt: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht drin. Danach hörte Elia ein stilles, sanftes Sausen. Vers 13, er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia genau dasselbe: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, nur ich bin übergeblieben. Und wieder geht Gott nicht auf die Situation ein. Vers 15 dann, da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag: Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück zum Tatort, sage ich mal, und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Was für eine Geschichte. Was macht die Geschichte mit euch, wenn sie jetzt gerade noch mal so vorgelesen wird? Und ich glaube, dass der Text uns so seelsorgerliche Antworten auch für uns heute hier gibt. Einer, dem alles gelungen ist, scheint am Ende zu sein. Er ist müde geworden zu kämpfen. Er ist ausgebrannt, er ist depressiv, er lebt Neudeutsch sein Burnout aus. Elias Verhalten lehrt uns, dass Angst die geistlichen Stärken in die seelischen Schwächen verwandeln kann. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Dass Angst die geistlichen Stärken, die er erlebt hat, in die seelischen Schwächen umwandeln kann oder verwandeln kann. Elias Verhalten lehrt uns, dass so ein Zustand, wie Elia es erlebt, den Besten treffen kann. Elias Verhalten lehrt uns, dass das Leben als Christ uns nicht immer davor bewahrt, menschliche Angst zu bekommen. Schauen wir uns noch mal etwas genauer an, wie sich der Prophet in seiner Sinnkrise oder Depression verhält. Elia legt sich unter einen Wacholderstrauch, der schön schattig, und spricht mit Gott, obwohl es ihm so ging, wie es ihm ging, spricht ist genug. Nimm den Herr meine Seele, ich bin auch nicht besser als mein Väter. In seinem Selbstmitleid, in seiner Verzweiflung wendet sich Elia trotzdem oder vielleicht gerade deswegen an Gott. Er versteht ihn nicht, aber er redet mit ihm. Ganz wichtiger Punkt. Er zweifelt, aber er verzweifelt nicht an Gott, sondern er klagt Gott sozusagen sein Leid. Und wenn ich das so sage, dann denke ich an viele, viele Gespräche, die ich so hatte, wo Menschen mit Leid konfrontiert werden. Das in der Notfallseelsorge oder auch sonst. Ganz wichtig, dass wir nicht aufhören, mit Gott zu reden. Und jetzt wird es interessant. Wie reagiert Gott auf dieses Klagen? Er schimpft ihn nicht aus. Er sagt nicht, ach Elia, hast du etwa vergessen, wie ich bin? Elia, du Mann Gottes, wie konntest du so tief rutschen und solche Gedanken überhaupt haben? Vor mir weglaufen, vor der Situation weglaufen. Wie konntest du? Das sagt er nicht. Nein, er hält ihm auch keine Moralpredigt, sondern er gönnt dem völlig ausgebrannten Propheten eine Zeit der Ruhe. Nennen wir es Urlaub, nennen wir es Schlaftherapie oder nennen wir es eine Kur oder eine Auszeit. Gott sagt dem Propheten nicht, steh auf, reiß dich zusammen, mach mal was, sondern er gönnt ihm die Zeit der Ruhe. Guck mal, das Wasser ist schon fast sauber, seht ihr? Ja, es wird noch sauberer, beobachtet das mal. Ich habe das schon so 12 Stunden beobachtet, zu Hause. Wichtig ist, unser Leben ist ausgerichtet auf Zeiten des Arbeitens und auch Zeiten des Ruhens. Fehlt eins, macht es uns krank. Auch uns als Christen. Ich muss an eine Situation denken, da saßen wir als älteste Pastoren in einem Arbeitskreis und sprachen, wie kriegen wir die Zeit, die wir haben, doch irgendwie alles unter einen Hut. Familie, Dienst, Arbeit. Und wir sprachen darüber und hatten so einen Erfahrungsaustausch, wie wir so damit umgehen, was wir machen. Und es war schön, ermutigend, wie es anderen geht. Da unter uns war ein junger Bruder und er hörte zu und irgendwann meldet er sich und sagte, also ich bin eigentlich hier, um von euch Eltern zu lernen. Ich bin enttäuscht, wie ihr versucht, mit weltlichen Dingen weiterzukommen. Also ich sage mal, wie das bei mir ist, sagt er. Wenn ich mal fertig bin, wenn ich mal kraftlos bin, dann nehme ich meine Bibel unterm Arm und gehe in den Wald und nach 2, 3 Stunden komme ich aus dem Wald zurück und dann geht es mir wieder gut. So verstehe ich euch nicht, dass ihr Urlaub fahren wollt. Kapier das, ich bin so enttäuscht. Ich glaube, eine Woche, 2 Wochen rief er mich an und sagte, nein, ich könnte mal reden. Irgendwie ist zurzeit so stressig. Mit der Frau Stress, die Kinder. Der Job ist so, das macht mich so fertig, ich habe kraftlos. Was soll ich machen? Natürlich erinnert er mich an diese Situation. Was soll ich ihm sagen? Nimm doch deine Bibel und geh in den Wald, oder? Nee, ich habe gesagt, nimm deine Frau, guck mal, die Kinder irgendwie runterzubringen. Und Vater für eine Woche mal weg. Aber nimm die Bibel mit. Wichtig. Wisst ihr, wir tun manchmal so geistlich, aber wir brauchen Zeit, um Ruhe zu haben, um runterzukommen. Und das Schöne hier bei Elia, er tut das nicht ohne Gott. Elia erholt sich. Er ist nach Stunden und Tagen der Ruhe und des Schlafs wieder fit für neue Herausforderungen. Da schauen wir nochmal hin, was hier passiert. Er stürzt sich nicht sofort in neue Aufgaben, sondern er begibt sich zu dem Ort, an dem Gott dem Volk Israel die Gebote gegeben hat, den Berg Horeb, Horeb in der Wüste Sinai. Gott hat Elia eine Zeit der Ruhe geschenkt. Nun dankt Elia seinem Gott damit, dass er wiederum nach ihm fragt und die Begegnung, die Stille mit ihm sucht. Und wo konnte es besser tun, oder wo konnte er es besser tun, als an dem heiligen Berg des Volkes Israels? Ich habe hier für mich eine Frage formuliert. Einfach mal zum Nachdenken. Kann es sein, dass wir uns schon Zeit für Regenerieren des Körpers gönnen, aber für das Regenerieren der Bedürfnisse von Seele und Geist uns zu wenig bemühen? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Elia kehrt an den Ursprung des Glaubens seines Volkes zurück, um dort mit Gott zu reden und auf ihn zu hören. Er ist zwar körperlich wieder gefestigt, doch im Inneren ist er immer noch mutlos. Und am Berg angekommen, bricht es wieder aus ihm heraus. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott des Zebaoth und so weiter. Ich bin alleine übergeblieben. Ach, was soll ich bloß machen? Das ist ganz normal. Wir können nicht einfach einen Hebel umlegen, sondern es sind Prozesse. Er hat wohl rational eine Entscheidung getroffen, aber emotional ist er noch nicht geheilt. Elia redet weiter mit Gott über das, was er auf dem Herzen hat. Es ist auch für uns wichtig, dass wir uns auch bei Gott immer wieder, sage ich mal, leer reden, ausweinen, damit wir wieder neu gefüllt werden. Und nun lässt sich Gott finden, wie wir ihn auch heute noch finden können. Nicht im Orkan war Gott, sagt der Text, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in einem stillen, sanften Sausen. Es muss ein ähnliches Brausen gewesen sein wie an Pfingsten. Auch dort war es kein Orkan, sondern ein Wind, der das ganze Haus erfüllte, wie Lukas dies in seiner Apostelgeschichte beschreibt. Das bedeutet für uns, Gott lässt sich von Elia in der Stille finden, Gott lässt sich in der Stille auch heute finden. Ganzheitlich regenerieren oder auftanken können wir nur, wenn wir Ruhe und Stille für Körper, Geist und Seele suchen. Wir brauchen alle drei. Ich wünsche es mir persönlich, diese Stille vor Gott immer wieder neu zu entdecken und zu leben. Wisst ihr, Gott will gar nicht unsere Leistung in erster Linie, sondern Gott will uns in der Stille begegnen, damit wir aus dieser Stille heraus für Gott da sind. Mit ihm, nicht von uns aus. Ich wünsche es auch für uns als Gemeinde, für jeden persönlich, für jeden Einzelnen, weil eine Gemeinde ist das. Es kann sein, dass vielleicht jetzt nicht alle mit einverstanden sind, aber ich möchte sagen, eine Gemeinde ist das, was jeder Einzelne in der Stille mit Gott erlebt. Eine Gemeinde ist nicht nur das, was wir Sonntag hier erleben, sondern das, was jeder persönlich mit Gott erlebt. Wenn wir es verlernt haben, Stille vor Gott zu sein, dann hat das Auswirkungen, das persönliche, geistliche Leben, aber auch im Leben einer Gemeinde. Ein bekannter Pfarrer hat es einmal so formuliert: Führung Gottes wird in der Regel in der Stille erkannt, im Lauschen auf Gott, wie ein Samuel es tat. Er sagte: Rede, Herr, damit dein Knecht hört. Wir lesen auch viele, viele andere Begebenheiten im Neuen Testament, im Alten Testament, wo genau dieses Prinzip, Stille vor Gott, solche Auswirkungen hat, wie auch bei Elia. Ich möchte nur noch ein paar einfach so mal zusammentragen, ganz interessant, wie viel die Bibel darüber spricht. Jesus selbst hat es uns so vorgelegt. Wir lesen Matthäus 4, 1, Jesus wird vom Geist in die Stille, in die Wüste geführt und war danach voll Heiligen Geistes. Matthäus 14, 23 schickt Jesus alle weg, um allein zu sein. Markus 1, 35, am Morgen sucht er die Stille auf, weil er den ganzen Tag über beschäftigt war. Lukas 4, 42, Jesus wurde von den Menschen gebraucht, aber er konnte trotzdem fliehen, um Stille zu sein, um Stille zu suchen, heißt es hier. Müssen wir vorstellen, Jesus, die Volksmenge ist da und Jesus macht schon das Richtige. Er heilt Kranke, er hat viele Möglichkeiten gehabt, das ist so wichtig. Aber er lässt sie da stehen und geht, um Stille vor Gott zu suchen. Obwohl Jesus Gottes Sohn war, suchte er die Stille, weil er sie wirklich nötig hatte. Zweitens, wir brauchen die Stille, um Gottes Stimme besser zu hören. Hier in 1. Könige haben wir jetzt gelesen, Elia hört Gottes Reden in der Stille. Galater 1, 17, Paulus war in Arabien und hatte Zeit, auf Gott zu hören. Im Psalm 62 heißt es, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Jesaja 30 heißt es, denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stille bliebet, so würde euch geholfen. Doch stille sein und hoffen würde, durch stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Drittens, wir brauchen die Stille, um Gottes Willen zu erkennen. Bei Jesus sehen wir, immer dann, wenn er wichtige Entscheidungen zu treffen hat, hat er sich nochmal mehr Zeit für Stille genommen. Lukas 6, Jesus sucht Stille, bevor er die 12 bestimmt. Lukas 22, Jesus suchte die Stille im Gethsemane, bevor er sein Leben für uns gab. Es war eine wichtige Entscheidung, die bis heute die Tragweite hat. Jesus suchte die Stille im Gethsemane alleine und sprach mit Gott. Ich weiß, dass wir alle wenig Zeit haben. Und wir haben keine Zeit über. Jemand hat gesagt, wer Zeit über hat, hat schlecht geplant. Aber wir brauchen eine Entscheidung, eine Einstellung hier, um die Zeit uns richtig einzuteilen. Ein Zitat, Arthur Rubinstein, der berühmte Pianist, soll gesagt haben, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es selbst. Wenn ich zwei Tage nicht übe, merken es meine Freunde. Wenn ich drei Tage nicht übe, merkt es das Publikum. Abschließend noch eine Frage, die ich uns mitgeben möchte. Ich werde immer wieder gefragt, woran das wohl liegt, wenn es Christen, die jahrelang im Dienst waren und es nicht mehr tun wollen, obwohl sie noch die Möglichkeit haben, woran das liegt. Woran liegt es in der Gemeinde, wenn die Angebote, die Veranstaltungen der Gemeinde nicht mehr besucht werden, wenn das Wegbleiben immer leichter fällt, woran liegt das? Ich bin der Meinung, dass neben vielen anderen Gründen und Ursachen und auch eventuell berechtigte Ursachen hier an dieser Stelle auch Antworten gibt. Die mangelnde Gemeinschaft mit Gott in der Stille ist der Grund dafür auch. Ich wünsche uns allen, dass diese Ferien, diese Urlaubszeit, dass wir ganz bewusst, natürlich brauchen wir die Stille auch außerhalb unserer Urlaubszeit, aber da auch gerade in der Urlaubszeit, dass wir uns Zeit nehmen, um Stille vor Gott zu sein, um Ruhe für Körper, Seele und Geist bewusst einzuplanen.